Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr scrollt durch die News oder blättert lieber oldschool durch eine Zeitung. Und da steht plötzlich, rothaariger Mann mit kräftigem Haarwuchs gesucht, ehrlich und zuverlässig. Klingt wie ein Witz, oder? Aber nix da. Hinter der Anzeige steckt was richtig Cleveres. Und wer riecht sowas sofort? Genau, Sherlock Holmes. Und schwupps ist er natürlich mit Watson schon mittendrin. Also, schnappt euch einen Tee, macht's euch bequem und hört rein in unsere neue Geschichte. Die geheime Liga der Rothaarigen. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
An jenem stillen Oktobermorgen saß ich, wie so oft, im vertrauten Wohnzimmer meines Freundes Sherlock Holmes in der Baker Street. Die Wärme des Kaminfeuers und der Duft von aufgebrühtem Tee erfüllten die Luft, während draußen dichter Nebel die Fenster verhüllte. Doch die Ruhe dieses Morgens, so ahnte ich, sollte bald von einem Rätsel durchbrochen werden, als die Tür einen unerwarteten Gast ankündigte.
Ein beleibter Herr namens Jabez Wilson wünscht Sie zu sprechen, Mr. Holmes.
Bitten Sie ihn herein, Mrs. Hudson. Ich bin gespannt, welches Anliegen ihn zu uns führt.
Vor uns stand ein Mann von kräftiger Statur, mittleren Alters, dessen feuerroter Haarschopf im trüben Licht Londons wie ein Leuchtfeuer erstrahlte. Seine Kleidung war schlicht, doch sorgsam gepflegt, und die schwieligen Hände sprachen von einem Leben in harter, ehrlicher Arbeit.
Guten Morgen, Sir. Ich sehe, Sie sind ein Pfandleiher. Die Kreidespuren an Ihren Ärmeln verraten es mir ebenso wie die tintenbefleckte Manschette und der Abdruck einer Feder an Ihrer rechten Hand, der von häufigem Schreiben zeugt. Doch lassen Sie uns zur Sache kommen. Was führt Sie her?
Bei meiner Treu, Mr. Holmes, Sie haben einen scharfen Blick. Ja, ich bin Pfandleiher in der Coburg Square und ich komme wegen einer höchst seltsamen Begebenheit, die mir widerfahren ist.
Nehmen Sie sich Zeit, Mr. Wilson, und berichten Sie uns alles in Ruhe. Mein Freund Dr. Watson und ich lauschen Ihnen mit gespannter Erwartung.
Jabez Wilson zog ein Schnupftuch hervor, tupfte sich die Stirn und fing an zu erzählen. Eine Geschichte, die, wie wir bald erfahren sollten, mehr Rätsel enthielt, als ein flüchtiger Blick erahnen ließ. Der Mann mit dem auffällig roten Haar rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Sein volles Gesicht war gerötet, sei es vor Aufregung oder von der Mühe, die Treppe zur Baker Street hinaufgestiegen zu sein. Holmes lehnte sich gelassen zurück, die Fingerspitzen aneinander gelegt, während er Wilson mit ruhigem, forschendem Blick betrachtete.
»Mr. Holmes, Dr. Watson, wie ich schon sagte, betreibe ich ein kleines Pfandleihgeschäft am Coburg Square. Mein Handel ist bescheiden, doch er nährt mich. Nur einen Gehilfen habe ich.« Einen wackeren Burschen namens Vincent Spaulding. Gewandt ist er, das muss ich sagen, doch seltsam. Er begnügt sich mit halbem Lohn, obwohl er weit mehr wert ist.
Ein recht ungewöhnlicher Umstand.
Fürwahr! Doch ich kann mich nicht beklagen. Fleißig ist er und aufmerksam. Nur eine Eigenheit hat er. In seinen freien Stunden weilt er im Keller und entwickelt Fotografien. Was ihn daran so fesselt, vermag ich nicht zu sagen.
Manche Menschen hegen die seltsamsten Neigungen. Doch fahren Sie fort, Mr. Wilson.
Eines Morgens kam er zu mir und hielt mir aufgeregt eine Zeitung unter die Nase. Er wies auf eine Anzeige und sagte, dass sie wie für mich geschaffen wäre.
Mr. Wilson, sehen Sie nur diese Anzeige. Die Liga der Rothaarigen, wie maßgeschneidert für Sie. Das ist Ihre Chance, Sir.
Zuerst hielt ich es für einen Scherz. Doch mein Gehilfe meinte, es sei eine Gelegenheit, die ich nicht versäumen dürfe.
Eine Liga? Für Rothaarige?
Jawohl, Sir. Die Anzeige sprach von einem amerikanischen Millionär namens Ezekiah Hopkins. Selbst ein Mann von feurigem Haar, der einen Fonds gestiftet habe, um rothaarige Männer zu fördern. Es hieß, solcherlei seien selten und er habe sein Vermögen dieser Sache geweiht. Die Liga bot 4 Pfund wöchentlich für eine leichte Arbeit. Ich sollte nur täglich 4 Stunden die Enzyklopädie Britannica abschreiben.
Und Ihr Gehilfe drängte Sie, sich zu bewerben?
Ja, das tat er. Er sagte, eine solche Gelegenheit kommt nur einmal im Leben. Er ließ nicht ab, bis ich zustimmte. Am nächsten Morgen geleitete er mich zur Adresse in der Pope's Court. Was ich dort sah, erstaunte mich über die Maßen. Eine lange Reihe von Männern mit allen Schattierungen roten Haares stand vor der Tür. Nie zuvor sah ich so viele Rotschöpfe beisammen. Manche waren echte Rothaarige, andere... Nun, ihre Farbe schien frisch aufgetragen.
Eine recht eigentümliche Versammlung, gewiss.
Man führte mich in ein kleines Büro, wo ein gewisser Duncan Ross mich empfing. Sein Haar glänzte wie Kupfer. Plötzlich prüfte er mein Haar, zerrte kräftig daran, um sich seiner Echtheit zu versichern. Als er zufrieden war, erklärte er mir, dass ich die Stelle bekommen würde.
Und man teilte Ihnen sogleich mit, welche Vergütung Sie erwartete?
Ja, gleich dort. 4 Pfund die Woche, Mr. Holmes. Ich konnte es kaum fassen. Mehr, als ich je in meinem Geschäft erhielt. Täglich von 10 bis 2 Uhr sollte ich kommen. Keine weiteren Pflichten, kein Gespräch, nur Schreiben. Eine wahrlich herrliche Anstellung. Am nächsten Tag begann ich.
Und wie lange währte diese Stellung?
Genau 8 Wochen. Doch dann, eines Morgens, kam ich zur gewohnten Stunde und fand die Tür verschlossen. Ein kleines Schild hing daran. Die Liga der Rothaarigen ist aufgelöst. Niemand wusste etwas. Das Büro war leer und Mr. Duncan Ross verschwunden. Ich fragte im Hause nach. Niemand hatte je von solch einer Liga gehört.
In der Tat, sehr ungewöhnlich. Ein höchst bemerkenswerter Fall. Das erfordert einige Überlegung, Watson.
Chavez Wilson hatte uns verlassen und war schwerfällig die Treppe hinabgestiegen. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss und für einen Moment herrschte Stille im Raum. Holmes saß in seinem Sessel, die Fingerspitzen aneinandergelegt, die Augen geschlossen, als sinne er über das Gehörte nach. Doch ich wusste, dass sein scharfer Verstand bereits dabei war, die Fäden zu verknüpfen.
Mein lieber Watson, was halten Sie von dieser Angelegenheit?
Eine sonderbare Begebenheit, ohne Zweifel. Doch was genau sollte das Ziel dieser Liga sein? Mr. Wilson hat einen nicht unbeträchtlichen Lohn für eine recht müßige Tätigkeit erhalten. Ich frage mich, weshalb man ihn für eine solche Arbeit auserwählte. Die Liga scheint harmlos gewesen zu sein. Der Mann hat für einige Wochen eine bequeme Anstellung genossen. Es mag exzentrisch anmuten, aber ein Betrug? Ich vermag es nicht zu erkennen.
Watson, das Offensichtliche trügt oft. Lassen Sie uns einige Punkte betrachten. Zunächst, warum sollte ein Mann für so triviale Arbeit ein so überhöhtes Gehalt zahlen? Und warum verschwindet die Liga plötzlich ohne jede Spur?
Sie glauben also, dass mehr dahinter steckt?
Ich bin überzeugt, dass hier eine tiefere Absicht verborgen liegt. Und was seinen Angestellten betrifft, ein tüchtiger Mann, doch sein Eifer in dieser Angelegenheit ist bemerkenswert.
Spalding, der Assistent?
Ein Mann, der für halben Lohn arbeitet, tut dies entweder aus übertriebener Bescheidenheit oder aus Gründen, die uns noch verborgen sind. Ich halte es für klug, uns das Geschäft selbst anzusehen, Watson. Ich denke, es wird Zeit für einen kleinen Spaziergang.
Ohne ein weiteres Wort erhoben wir uns, verließen die Baker Street und traten hinaus in das geschäftige Treiben Londons. Ein leichter Nebel lag über den Straßen und das Rattern der Pferdekutschen begleitete unseren Weg zum Saxe Coburg Square. Holmes schritt voraus, sein Blick scharf und wachsam, als ob er bereits die unsichtbaren Fäden dieses rätselhaften Falles erspähte. Ich, an seiner Seite, konnte nicht umhin, mich zu fragen, welche Geheimnisse das unscheinbare Pfandhaus barg, das wir gleich erreichen würden. Der Saxe Coburg Square lag vor uns, eine stille Seitenstraße, gesäumt von bescheidenen Läden und den flackernden Lichtern der Gaslaternen, die im Nachmittagsdunst schimmerten. Passanten hasteten vorüber und das ferne Klappern von Pferdehufen hallte durch die Gassen. Wir hielten vor Chavez Wilsons Pfandhaus. Ich spürte, dass Holmes' scharfer Verstand bereits die verborgenen Fäden dieses Rätsels zu entwirren begann. Welche Geheimnisse, fragte ich mich, lauerten hinter dieser unscheinbaren Fassade?
Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Und doch, etwas stimmt hier nicht.
Was halten Sie für bemerkenswert, Holmes?
Dieser kleine Platz hier, Watson. Ich bin stets bemüht, mir die Straßen Londons genau einzuprägen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es hier Mortimers, den Tabakhändler, ein kleines Zeitungsgeschäft, ein vegetarisches Restaurant und McFarlanes Wagenbauerei. Ein durchaus interessanter Querschnitt des Londoner Geschäftslebens. Diese Straße ist unauffällig, doch etwas weckt mein Interesse. Lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen. Ich habe das Bedürfnis, mir das Viertel etwas genauer anzusehen.
Wir setzten unseren Weg fort und Holmes prüfte jede Kleinigkeit mit geübtem Blick. Nach einigen Minuten blieben wir vor einer Bank stehen, einer jener soliden Londoner Institutionen, in denen große Summen Geld verwahrt wurden.
Die City and Suburban Bank. Ein solides Haus, sehr bekannt für seine umfangreichen Einlagen. Interessant, dass sie direkt hinter Wilsons Laden liegt, nicht wahr, Watson?
Die Lage ist zumindest bemerkenswert.
Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch prüfen, Watson. Vielleicht sollten wir einen Blick ins Geschäft werfen, wenn es gerade nicht unpassend ist.
Guten Tag, meine Herren. Kann ich Ihnen behilflich sein?
Ein junger Mann öffnete uns die Tür. Ein schmächtiger, aber gewandter Kerl mit lebhaften Augen und einer gewissen Unruhe in seinem Auftreten. Seine Kleidung war einfach doch sauber und sein Blick wanderte für einen kurzen Moment zwischen Holmes und mir hin und her.
Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind der Angestellte von Mr. Wilson? Wir waren gerade in der Gegend und dachten, wir könnten mit ihm sprechen.
Leider ist Mr. Wilson nicht da. Er musste ein paar Besorgungen machen. Kann ich ihm etwas ausrichten?
Ach, nicht weiter von Bedeutung. Vielleicht ein andermal. Ein schönes Geschäft haben Sie hier.
Ja, Sir. Es ist klein, aber gut geführt. Ich bin nur der Angestellte, doch ich bemühe mich, es in Ordnung zu halten.
Das merkt man. Nun, wir wollen Sie nicht länger aufhalten.
Nach Holmes höflichen Worten der Verabschiedung traten wir aus Wilsons Geschäft hinaus in die kühle Abendluft des Saxe Coburg Square. Die Tür fiel sanft hinter uns ins Schloss und das gedämpfte Licht der Gaslaternen warf lange Schatten über die gepflasterte Straße. Holmes sagte nichts, während wir die Straße hinuntergingen, doch ich bemerkte, wie sein Blick ein letztes Mal über die Fassade des Gebäudes huschte, als suche er nach einem unsichtbaren Hinweis. Er klopfte scharf mit seinem Stock auf den Stein, als wolle er einen verborgenen Hohlraum prüfen. Mit entschlossenem Gang trat er den Rückweg zur Baker Street an. Ich wusste, dass er bereits eine Spur verfolgte und dass wir sehr bald die ganze Wahrheit erfahren würden. Zurück in der Baker Street zeigte er keinerlei Eile. Er rauchte ruhig seine Pfeife, die Augen halb geschlossen, als warte er auf ein unsichtbares Zeichen. Doch ich wusste, dass in seinem Inneren eine scharfe Erwartung loderte. Der Nebel lag dicht über der Stadt und die Geräusche der Straßen tönten gedämpft. Gleich einem unheilvollen Schleier, der sich über das kommende Geschehen senkte.
Holmes, Sie schweigen beharrlich. Ich nehme an, Sie wissen längst, worauf dies alles hinausläuft?
Geduld, Watson. Wir haben eine Verabredung. Um 10 Uhr an der Bank.
Ein Herr wünscht, Sie zu sprechen, Mr. Holmes. Inspektor Jones von Scotland Yard.
Ah, pünktlich, wie erwartet. Lassen Sie ihn eintreten, Mrs. Hudson.
Mr. Holmes, Ihr Telegramm war, sagen wir, höchst anregend. Doch, ich bin nicht allein gekommen.
Guten Abend, Mr. Holmes. Ich bin Mr. Merriweather, Direktor der City and Suburban Bank. Inspektor Jones hat mich gewarnt, unsere Tresore könnten bedroht sein. Höchst befremdlich, sage ich Ihnen. Unsere Sicherheitsvorkehrungen sind von untadeliger Qualität.
Ich verstehe Ihren Zweifel, Mr. Merriweather. Dennoch halte ich es für klug, heute Nacht wachsam zu sein. Vielleicht könnten Sie uns mitteilen, was sich derzeit in Ihrem Tresor befindet?
Nun, in der Tat lagert dort eine beträchtliche Summe französischer Goldmünzen. Eine frische Lieferung. Sie ruht im unteren Gewölbe, sicher verschlossen. Es wäre ein Unglück, sollte wirklich jemand von unten eindringen.
Genau das macht diesen Moment so verlockend für einen Überfall. Wir werden bereit sein, ihn zu vereiteln.
Meinen Sie wirklich, dass heute Nacht jemand die Bank angreifen könnte?
Ich behaupte nichts, Inspektor. Ich lade Sie ein, sich selbst zu überzeugen. Bringen Sie einige Ihrer Männer mit. Sie werden sie benötigen.
Und wen erwarten wir?
John Clay.
John Clay? Der raffinierte Einbrecher? Bei Gott, Holmes, wenn wir ihn fassen, wird das Scotland Yard in helle Freude versetzen.
Und das sollte es auch, Inspektor. John Clay, ein junger Mann, doch ein Mörder, ein Dieb, ein Fälscher und Münzfälscher. Er steht an der Spitze seiner finsteren Profession. Ich würde meine Handschellen lieber an ihm sehen als an irgendeinem anderen Verbrecher in London.
Sie meinen den John Clay, der Enkel eines königlichen Herzogs, gebildet in Eton und Oxford? Ich habe von ihm gehört. Sein Verstand ist so gerissen wie seine Finger. In einer Woche knackt er ein Haus in Schottland, In der nächsten sammelt er Almosen für ein Waisenhaus in Cornwall.
Ganz recht, Mr. Merriweather. Ein bemerkenswerter Mann, dieser John Clay. Überall finden wir Spuren seiner Taten, doch den Mann selbst zu greifen, das ist eine Herausforderung, die mir seit Jahren entgegenschlüpft. Ich kenne ihn aus einigen Scharmützeln, auch wenn wir uns nie von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Heute Nacht hoffe ich, Ihnen diesen Meister seines Fachs endlich vorzustellen.
Dann wird es Zeit, dass wir ihn schnappen, Holmes. Wenn er so geschickt ist, wie Sie sagen, wird das ein Triumph für uns alle.
So machen wir es, Inspektor Jones. Es ist bereits nach 10 und die entscheidende Stunde rückt näher. Wenn Sie und Mr. Merriweather den ersten Hansom nehmen, folgen Watson und ich im zweiten.
Dann sollten wir uns auf den Weg machen.
Wir verließen die Baker Street, stiegen in einen Hansom, der uns zur City and Suburban Bank fuhr. Die Nacht war von einer unheimlichen Stille erfüllt, nur durchbrochen vom fernen Klappern der Pferdehufe auf nassem Pflaster. Gaslaternen warfen flackernde Schatten an die Wände der engen Gassen, und jeder Hufschlag hallte in der kalten Dunkelheit wider. Während Holmes schweigend aus dem Fenster blickte, spürte ich, dass sein scharfer Verstand bereits die Fäden dieses rätselhaften Falles verknüpfte. Nach unserer Ankunft führte uns Mr. Merriweather in die düsteren Tiefen des Tresors. In der kalten, von einer einzigen Lampe erhellten Stille saßen wir nun und warteten auf das, was Holmes vorausgesehen hatte. Dann durchbrach plötzlich ein leises Flüstern die Spannung.
Ich kann kaum glauben, dass sich unter uns Verbrecher durch das Erdreich wühlen. Wenn das zutrifft, Holmes, dann sind wir einer ungeheuerlichen Dreistigkeit auf der Spur.
Holmes, Sie kommen von unten, nicht wahr?
Ganz genau, Watson. Halten Sie sich bereit, die Stunde naht.
In der feuchten Kälte des Tresors hielten wir, Holmes, Inspektor Jones, Mr. Merriweather und ich, den Atem an. Die flackernde Lampe warf zitternde Schatten an die steinernen Wände, und die Stille lastete schwer auf uns. Da stieg ein leises, kratzendes Geräusch aus der Tiefe empor, kaum hörbar. Doch es ließ unsere Herzen schneller schlagen. Mit einem plötzlichen Ruck begann sich eine Bodenplatte zu heben, und die Luft knisterte vor gespannter Erwartung. Ich wusste, Holmes' Plan war kurz davor, sich zu bewähren oder uns alle in Gefahr zu bringen.
Holmes, hören Sie das? Die Platte bewegt sich.
Still, Watson. Da kommen sie.
In der Dunkelheit des Tunnels, wo der Modergeruch schwer in der Luft hing, tauchte ein rothaariger Bursche auf, schmutzverschmiert, gefolgt von einer schlanken, finsteren Gestalt, Vincent Spaulding, oder vielmehr John Clay. Lautlos wie Gespenster glitten sie durch die Schatten, ihre bösen Absichten im flackernden Gaslicht kaum verhüllt. Mein Herz schlug schneller, als Holmes mit einem Blick wie ein Falke ein knappes Zeichen gab. Plötzlich zerriss Chaos die Stille. Clay floh, seine hastigen Schritte hallten von den feuchten Wänden wider, während Archie, sein Komplize, strauchelte und zurückfiel. Holmes Stimme, scharf und gebieterisch, durchschnitt die Luft, als er die Männer zur Jagd rief. Mit angehaltenem Atem verfolgten wir die Jagd, bis Clay, von Holmes unerbittlichem Willen überwältigt, in die Falle geriet.
Nun, meine Herren, das ist ja eine unerfreuliche Überraschung.
Keine Flucht mehr, Clay. Ihr Komplize Archie ist gefasst. Ihre Spielchen sind zu Ende.
Mr. Holmes, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist fast eine Ehre, von Ihnen geschnappt zu werden.
Die Freude ist meinerseits, Clay. Ihr Plan war beachtlich, doch gegen einen wachen Verstand hatten Sie keine Chance.
Der Fall war gelöst. Die Verbrecher gefasst. Doch die Aufregung der Jagd hallte noch in uns nach, als wir durch die nächtlichen Straßen Londons zurückkehrten. In der Baker Street angekommen, saß Holmes in seinem Sessel, den Blick auf den Kamin gerichtet, während er in Seelenruhe seine Pfeife rauchte. Meine Neugier jedoch ließ mir keine Ruhe.
Holmes, verraten Sie mir, wann genau Sie diesen Fall durchschaut haben? Von Anfang an?
Mein lieber Watson, dieser Fall war von einer Eleganz, die ich nur selten erlebe. Erinnern Sie sich an Mr. Wilsons auffallend roten Haarschopf?
Natürlich, es war das Erste, was mir ins Auge stach.
Und das war genau der springende Punkt. Eine Liga, die allein aufgrund der Haarfarbe eine gut bezahlte Anstellung vergibt? Es war zu abwegig, um wahr zu sein. Doch der Schlüssel lag in der Art der Arbeit, das stundenlange Abschreiben. Es war offenkundig, dass es nicht um die Tätigkeit selbst ging, sondern darum, Mr. Wilson aus seinem Geschäft fernzuhalten.
Holmes erhob sich, trat an das Fenster und blickte hinaus auf die langsam erwachende Stadt.
Dann kam der zweite entscheidende Hinweis, sein Assistent, dieser Vincent Spaulding. Als wir ihn vor dem Geschäft trafen, Watson, fiel mir eine Kleinigkeit auf. Seine Hosen waren an den Knien abgewetzt, ein untrügliches Zeichen für jemanden, der viel Zeit kniend verbringt. Da wusste ich, dass wir es mit John Clay zu tun hatten, einem alten Gegner, mit dem ich schon einige Scharmützel gefochten hatte. Nicht wegen seiner Fotografien, wie er behauptete, sondern wegen einer Arbeit unter der Erde.
Sie vermuteten also schon dort, dass es John Clay war und dass er einen Tunnel grub?
Ganz recht, Watson. Die abgewetzten Knie, sein ungewöhnliches Drängen, dass Wilson die Anstellung annimmt, und die Lage des Geschäfts neben der Bank, all das fügte sich zu einem klaren Bild. Sobald ich dies durchschaute, war der Rest ein Kinderspiel. Die Liga war ein raffiniertes Täuschungsmanöver, um Wilson fernzuhalten, während Clay und sein Komplize den Tunnel gruben.
Wie wussten Sie, dass Sie heute Nacht zuschlagen würden?
Bedenken Sie, Watson, die Liga wurde abrupt aufgelöst, ein Zeichen, dass Ihre Arbeit getan war und der Tunnel fertig sein musste. Zudem war es, wie Sie sich entsinnen, Samstagabend, eine Zeit, da Banken größere Summen in ihren Tresoren lagern. Ein Einbruch wäre nur dann geplant, wenn die Beute am reichlichsten ist.
Im flackernden Schein des Kaminfeuers der Baker Street saß ich Holmes gegenüber, während seine Worte noch in meinem Geist nachhallten. Wie ein Meisterweber hatte er die verborgenen Fäden dieses vertrackten Falles entwirrt. Die Liga, der Tunnel, Clays kühne List und alles mit einer Klarheit, die mich in Ehrfurcht versetzte. Einmal mehr erkannte ich, dass kein Detail, so unscheinbar es schien, seinem scharfen Verstand entging. Und so konnte ich nicht anders, als meine Bewunderung laut zu äußern.
Holmes, Sie sind wirklich ein Genie.
Ach, mein lieber Watson, es ist reine Logik. Alles lag offen da, man musste es nur sehen. Mein Leben ist ein ständiger Kampf gegen die Banalität und solche Fälle sind willkommene Prüfsteine für den Geist. Vielleicht hat diese Arbeit doch ihren Wert. L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout, wie Gustave Flaubert an George Sand schrieb.
In der stillen Dämmerung der Baker Street lehnte sich Holmes zurück, ein Hauch von Nachdenklichkeit in seiner Stimme. Seine Worte trafen mich tief, denn sie enthüllten nicht nur die Lösung des Falles, sondern auch die Seele seines Wesens. Mit diesem französischen Zitat, so treffend gewählt, hatte er es in vollkommener Klarheit ausgedrückt. Der Mensch ist nichts, das Werk ist alles. Und ich, als sein Chronist, konnte nur in stiller Ehrfurcht verweilen.
Stellt euch mal vor, du bist Jabez Wilson, voll happy über diesen komischen Job, nur weil du rote Haare hast. Und dann merkst du, alles fake. Ich habe richtig mit ihm mitgefühlt. Wie stolz er war, dass er ausgewählt wurde. Und dann bricht alles zusammen.
Ja, total. Clay hat das schon clever eingefädelt. Der hat einfach genau gewusst, wie er Wilson kriegt. Ein bisschen schmeicheln, bisschen locken und zack. Schon hatte er ihn.
Und am Ende ging's doch gar nicht um den Diebstahl, oder? Sondern wie leicht man sich täuschen lässt, wenn alles erstmal glatt läuft.
Ganz genau. Holmes hat das natürlich wieder in Rekordzeit durchschaut. In ruhiger, entspannter Weise. Ich find's immer wieder faszinierend, wie schnell er die Puzzleteile zusammensetzt.
Ich sag's dir, wenn mir jemand so eine Anzeige gezeigt hätte, ich wäre wahrscheinlich auch hingegangen.
Und ich hätte dich dann wohl retten müssen.
Sehr witzig. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern ein bisschen Liebe da. Liked, abonniert und erzählt's weiter. Und schaut in die Shownotes, da findet ihr alles zum Podcast. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen im Nebel –